Heute mit Ellen Hering. Mir gehört die Welt. Das muss sich der Autobauer Henry Ford gedacht haben, als er Anfang des 20. Jahrhunderts beschlossen hat, eine US-amerikanische Musterstadt im brasilianischen Amazonas zu errichten. Er wollte dort Kautschuk anbauen, den brauchte er damals für seine Autoreifen. Und weil Bescheidenheit nicht die Sache von Henry Ford war, ließ er die Stadt auch gleich nach sich benennen. Fordlandia gibt es heute noch und Tom Noga war dort.
Wie man nach Fordlandia kommt? Pierre Schwartz grinst. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, theoretisch.
Du könntest mit dem Auto hinfahren, aber jetzt ist Regenzeit, das kannst du also vergessen. Die Straßen sind miserabel, nicht asphaltiert. Oder du nimmst ein Linienschiff, einen typischen Amazonasdampfer aus Holz, das dauert zwischen 15 und 17 Stunden. Oder ein Schnellboot, das dauert nur 5-6 Stunden.
Na dann, also das Schnellboot. Fordlandia ist kein Ort, den es lohnt anzufahren. Wer will da schon hin? Eine Geisterstadt mitten im Amazonas, die eigentlich eine blühende Metropole hätte werden sollen. Ein Ort, an dem damals 25 Millionen Dollar versenkt wurden. Heute entspräche das 350 Millionen. Ein Beispiel US-amerikanischer Großmannszucht. Pierre Schwartz kennt die Fahrpläne der Schiffe und Schnellboote. Er arbeitet als Reiseleiter. Jetzt sitzt er auf einem Poller im Hafen von Santarém, einer Stadt im Norden Brasiliens. In der Hand einen Cafecino, eine Art gesüßten Espresso. Gerade hat er Gäste zu einem Dampfer gebracht. Der Amazonas, der Dschungel, das fasziniert viele Touristen und inspiriert diejenigen, die Geschäfte machen wollen. Damals und heute. Der Hafen von Santarém besteht aus ein paar Dutzend Anlegern, die sich entlang der Uferstraße am Zusammenfluss von Rio Tapajós und Amazonas erstrecken. Schiffe werden beladen. Die größeren in dem Lastwagen über rostige Rampen hinaufsetzen, die kleineren von Hand. Hafenarbeiter schultern Säcke, Reis und Mehl, Haushaltsgeräte und Elektronik, während die Passagiere in den Hängematten auf dem Unterdeck vor sich hindösen. Das Einzige, was an einen modernen Hafen erinnert, ist ein Frachtterminal mit vier gewaltigen Silos. Soja, sagt Pierre. Knapp die Hälfte der weltweiten Sojaproduktion kommt aus Brasilien.
Die
Silos gehören Cargill, einem großen US-amerikanischen Exporteur von Futtermitteln. In Santarém dreht sich wirtschaftlich alles um Cargill. Die Firma verschifft Soja aus Mato Grosso do Sul. Im letzten Jahr waren es 40.000 Lkw-Ladungen, jede einzelne 5-6 Tonnen schwer. Santarém ist der nördlichste Hafen Brasiliens, der von Containerschiffen angelaufen werden kann. Das Soja geht von hier nach China, in die USA, nach Europa.
Was heute Soja ist, war um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Kautschuk, gewonnen aus dem Milchsaft des gleichnamigen Baumes. Und dieser Kautschuk interessierte den US-amerikanischen Autobauer Henry Ford. Schließlich wurden daraus Reifen hergestellt. Weil der Kautschukbaum nur im Amazonasbecken vorkam, besaß Brasilien ein Monopol und manche Städte wurden sagenhaft reich. Henry Ford befand, das soll nicht so bleiben. Der Unternehmer hatte 1920 in seinen Fabriken bereits das Fließband eingeführt und damit das Auto zum Massenprodukt gemacht. Warum sollte er den Brasilianern so viel Geld bezahlen, wenn er genauso gut selbst in die Kautschukproduktion einsteigen konnte?
Ford kontrollierte sämtliche Rohstoffe, die für die Produktion benötigt wurden, mit Ausnahme des Kautschuks.
Schreibt der amerikanische Historiker Greg Grandin in seinem Buch Fordlandia, Aufstieg und Fall von Henry Fords vergessener Dschungelstadt.
Deshalb sicherte er sich das Nutzungsrecht an einem Landstrich am Rio Tapajós, gut 300 Kilometer südwestlich von Santarém, um dort eine Kautschukplantage aufzuziehen. Sein Ziel war es, die Produktion von Jahr zu Jahr zu steigern, bis, wie er es ausdrückte, der ganze Dschungel industrialisiert ist. Ein epischer Kampf brach an. Ford repräsentierte die Energie, die Dynamik und Ruhelosigkeit des amerikanischen Kapitalismus des frühen 20. Jahrhunderts. Amazonien dagegen den ewigen Stillstand, eine ursprüngliche Welt, die sich bis dahin als unbezwingbar erwiesen hatte.
Das Schnellboot nach Fordlandia kommt und setzt sich in Bewegung. Die Sitze an Bord sind in Viererreihen angeordnet. Passagiere? Vielleicht 30, maximal. Nach einer Viertelstunde passiert das Schnellboot den kleinen Ort Alter do Chão. Palmdächer ragen aus dem Wasser. In der Trockenzeit dienen sie als Sonnenschutz. Dann liegen die Sandbänke im Rio Tapajós frei. Ein beliebtes Ziel für Rucksackreisende aus aller Welt. Hinter Alter do Chão endet die von Menschen bewohnte Welt. Soweit das Auge reicht, grün. Das olivfarbene Wasser des Rio Tapajós. Und das leuchtende Grün des Regenwaldes, undurchdringlich und geheimnisvoll. Darüber ein azurblauer Himmel, der sich immer wieder verdunkelt, von violett zu pechschwarz und dann seine Schleusen öffnet. Auch Henry Fords Emissäre haben Mitte der 1920er Jahre diesen Weg genommen, auf ihrer Suche nach geeignetem Land. 20 Stunden dauerte ihre Reise mit dem Dampfer. Der Kautschukboom in Brasilien war zu jener Zeit aber schon vorbei, weil der englische Naturforscher Henry Wickham Samen des Baumes außer Landes geschmuggelt hatte.
Die Samen bildeten die genetische Basis für den Aufbau von Kautschukplantagen in den britischen, französischen und holländischen Kolonien in Südostasien. Dort konnten die Bäume in engen Reihen gepflanzt werden, weil es keine Insekten und Pilze gab, die sich von ihnen ernährten. Die Plantagen lagen in der Nähe von internationalen Häfen, was die Transportkosten verringerte. Und die Arbeitskosten waren geringer.
Aber Henry Ford hielt an seinem Plan fest. In Brasilien gab es bereits ein Fordwerk, das er beliefern wollte. Und er bekam das Land, das seine Emissäre auserwählt hatten und das später als Fordlandia in die Geschichte eingehen sollte. Das Schnellboot nähert sich. Schemenhaft erscheint am Horizont ein Gebilde. Ellipsenförmig und auf drei Stelzen ruhend überragt es den Regenwald. Ein Wasserturm, wie er für amerikanische Kleinstädte üblich ist. Er muss einmal hellblau gewesen sein, aber die Farbe ist verblichen. Ebenso die Inschrift, der verschnörkelte Namenszug Ford, das Logo der Automarke. Der Bootsmann fährt eine Leiter aus. Drei Passagiere klettern hinab, fünf neue hinauf. An der Anlegestelle wartet Guilherme Lisboa, klein, glatzköpfig, stämmig, mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Ihm gehört die Pochada Americana, ein Gasthof.
Seit 10 Jahren. Und von Jahr zu Jahr läuft's besser. Anfangs war Fordlandia völlig unbekannt. Heute kommen eine Menge Leute, vor allem Ausländer. Sie wissen mehr über die Geschichte dieses Ortes als viele Brasilianer. Wenn Brasilianer kommen, dann zum Fischen. Im Rio Tapajós gibt's viele Fische. Barsche, Brassen, Welse.
Das Schnellboot legt wieder ab. Nach wenigen Minuten ist es am Horizont verschwunden und die Anlegestelle ist menschenleer. Das ist also Fordlandia. Auf den ersten Blick ein Dorf, wie man es häufig findet im Amazonasbecken. Verschlafen, mit rostroten, unbefestigten Straßen, bunten kleinen Häusern, die meisten einstöckig, und einer ockerfarbenen Kirche, die auf einem Hügel thront. Nur die Lagerhallen passen nicht ins Bild. Eine steht an der Anlegestelle, die zweite im Schiff am Rio Tapajós, die dritte hinter der Kirche. Verlassen, die Scheiben blind oder eingeschlagen, wie Industriedenkmäler. Am Fuß des Hügels ein terrassierter Platz, darauf Skulpturen, ein Springbrunnen, allerdings außer Betrieb, ein Jaguar in Originalgröße und ein Seringueiro, ein Kautschukzapfer, der die Rinde eines Baumes anschneidet, einen Topf am Gürtel, um die Milch aufzufangen.
Die Caboclos, Mischlinge aus Indios und Weißen, wussten, wie man mit den Bäumen umgeht. Sie haben Pfade in den Dschungel geschlagen und entlang dieser Pfade die Bäume angezapft, aber in geringen Mengen, um den Fortbestand nicht zu gefährden. In der freien Natur wachsen die Bäume im Schatten anderer, zum Schutz vor Insekten und Pilzen. Deshalb sind auch alle Versuche der frühen Kautschukbarone gescheitert, die Bäume auf Plantagen zu züchten. Im Wald werden sie riesig, aber auf den Plantagen bleiben sie mickrig. Und wenn einer von Parasiten befallen wurde, war schnell die ganze Plantage vernichtet.
Henry Ford machte Tabula rasa. Er ließ einfach den Wald komplett abholzen. Eine Fläche, die dem Bundesland Thüringen entspricht. Mit dem Verkauf des Holzes, so das Kalkül, würde sich Fordlandia selbst finanzieren. Eine der vielen Fehleinschätzungen der Autobauer aus Michigan. Das Holz verrottete. Niemand wusste, wie man es in diesem feuchtwarmen Klima trocken hielt.
Lass uns eine Runde durchs Dorf gehen, das eigentliche Dorf und die Via Americana, wo die leitenden Angestellten gewohnt haben, die Ärzte und Verwalter. Sollen wir?
Guilherme deutet auf einen klapprigen Geländewagen. Zu Fuß ist es zu weit. Der Wagen rumpelt einen Hügel hinauf. Oben schachbrettartig angelegte Straßen, gesäumt von kleinen Häusern. Manche mit, andere ohne Fenster. Dazwischen gackernde Hühner, grasende Kühe und Schweine, die sich im Schlamm suhlen. Hier haben die Arbeiter mit ihren Familien gelebt. In den 30er Jahren waren es 5000 Menschen.
Damals sah hier alles viel gepflegter aus. Die Straßen waren eben. Hier herrschte strenge Disziplin, wie in einer Kaserne. Die Caboclos taten sich schwer mit dem amerikanischen System, dass alles sofort und perfekt gemacht werden sollte.
Bilder von einst zeigen am Reißbrett entworfene Einförmigkeit. Ein Haus wie das andere, alle in Reih und Glied. Die Vorgärten manikürt und die Straßen mit breiten Gehwegen. Ein amerikanisches Kleinstadt-Idyll. In Fordlandia sollte der US-amerikanische Lebensstil gepflegt werden. Die Fordschen Arbeitersiedlungen aus Michigan exportiert in den brasilianischen Dschungel. Das war seine Vision. Dahinter steckte ein typisch amerikanischer Gedanke, dass der American Way of Life nicht nur per se der beste sei, sondern auch überall auf der Welt willkommen. Im Zentrum der Siedlung eine Grundschule mit Fußballplatz, Basketballfeld und Turnhalle. Er baut im Jahr 1931, wie eine Inschrift verkündet.
Professor.
Frau Lehrerin, dürfen wir eintreten?
Pause zwischen zwei Unterrichtsstunden. Die Kinder toben durch die Gänge. Mittendrin Gelsonita Barreta, eine der Lehrerinnen. An einer Wand das Bild eines hageren, streng blickenden Mannes.
Das ist Henry Ford. Dieses Bild ist das einzige, das übrig geblieben ist. Aber wir haben noch Bücher aus der Zeit, als Fordlandia gegründet wurde, aus dem Jahr 1931.
Gelsonita stammt von Arbeitern auf der einstigen Plantage ab, wie die meisten Menschen in Fordlandia. Ford bot nicht nur freie Unterkunft, sondern zahlte auch überdurchschnittlich. Und so strömten die Menschen herbei, vor allem junge Männer aus dem armen Nordosten Brasiliens, aber auch ganze Familien.
Meine Oma kam mit ihren Eltern aus dem Bundesstaat Maranhão. Sie war damals 13. Sie hat mit ihrem Bruder Bäume gefällt für den Bau der Häuser. Später hat sie für die Amerikaner als Bedienung gearbeitet, dann als Gartenhilfe und schließlich als Köchin im Hotel Cebu. Sie hat uns erzählt, dass es am Anfang schlimm war. Die Leute haben geschuftet wie Sklaven. Diesen Teil der Geschichte verschweigen die Bücher. Hier war ja nichts als Wald und sie mussten den Wald roden. Erst mit der Zeit wurden die Arbeitsbedingungen etwas besser.
Gelsonita zieht einen Stuhl heran und lässt sich hineinfallen. In Fortlandia sind Kulturen aufeinander geprallt, erzählt sie. Von den Brasilianern wurde erwartet, dass sie sich dem von Prüderie und Arbeitsethos geprägten Weltbild der US-Amerikaner unterwarfen. Rauchen und Alkohol waren verboten. Es gab keine Bars und für eine Stadt mit einem Überschuss an jungen Männern, vermutlich noch schlimmer, keine Bordelle. Das einzige Vergnügen waren die Tanzveranstaltungen am Wochenende mit amerikanischer Musik. Angesichts solcher Zwangsbeglückung kam es im Dezember 1930 zur Revolte.
Meine Oma hat mir viel von damals erzählt, auch von diesem Aufstand. Den Arbeitern wurde in den Kantinen Essen vorgesetzt, das sie nicht kannten, Spinat zum Beispiel. Sie waren gewohnt, Fisch zu essen, Reis, Bohnen und gebratenem Maniokmehl. Aber das Essen war nur der Auslöser. Der eigentliche Grund war, dass die Arbeiter schlecht behandelt wurden. Viele wurden weggeschickt, wegen Kleinigkeiten, weil sie eine Anweisung nicht befolgt hatten, nicht ein- oder ausgestempelt oder die Nachtruhe nicht eingehalten hatten. Ab einem bestimmten Glockenschlag mussten alle zu Hause sein. Wer sich draußen erwischen ließ, wurde weggeschickt.
Wo Gelsonitas Großmutter zuletzt gearbeitet hat, quietscht heute ein Schild im Wind. Die Inschrift ist noch zu entziffern. Cebu Hotel. Es steht auf einer Bergkuppe, 5-6 Kilometer entfernt von der Siedlung der Arbeiter. Die Brasilianer nannten diesen Teil von Fortlandia Via Americana. Hier lebten die Leiter des Projekts und die höheren Angestellten, allesamt US-Amerikaner. Und die blieben unter sich. Unter den Brasilianern kursierte damals ein Witz. Was können die Amis nach einem Jahr in Fortlandia auf Portugiesisch sagen? Uma cerveja, ein Bier. Und nach 2 Jahren, duas cervejas.
Olha essa casa aqui. Linda casa, se acabou aí. Por quê?
Guck mal das Haus dort, das war mal richtig schön. Und jetzt? Die letzten Besitzer sind ausgezogen und die Leute haben alles zerlegt. Jetzt stehen nur noch die Mauern. Vom Krankenhaus auch. Alles ausgebaut, bis nichts mehr übrig war.
Die Mauern sind von Unkraut überwuchert. Ein paar Jahre noch, dann werden sie im Dschungel verschwunden sein. Guilherme schlägt den Weg frei zu einem betonierten Becken, der Pool der Via Americana, mit Aussicht auf den Rio Tapajós. Damals. Heute versperren Bäume den Blick. Auch aus dem Boden des Schwimmbeckens sprießt üppiges Grün. Guilherme schreitet die Maße ab.
13 mal 7 Meter. Hier vorne vielleicht 3 Meter tief und an der flachsten Stelle da hinten einen.
Er blickt sich um. Viel ist nicht geblieben von der Via Americana, seit Henry Ford die Plantage im November 1945 aufgegeben hat. Im Zweiten Weltkrieg hatten die Alliierten die industrielle Herstellung von synthetischem Kautschuk vorangetrieben. Durch die Kapitulation Japans waren die Handelsrouten in Südostasien wieder offen. Die Preise für Kautschuk rutschten in den Keller. Henry Ford verkaufte Fortlandia an den brasilianischen Staat und hatte sogar noch Glück. Denn der Erlös deckte die ausstehenden Lohnforderungen, mehr aber nicht. Eine sagenhafte Pleite. Verlust damals 25 Millionen Dollar. Heute wäre es das 14-fache.
Willst du noch zum Friedhof? Ist aber weit. Ich glaube, das haben die extra gemacht, damit die Toten nicht zurückkommen.
Der Friedhof liegt in einer Senke im Schatten riesiger Mangobäume. Ein Gärtner zupft Unkraut. Guilhermes Gruß erwidert er nicht.
Ohne unseren Freund wäre das hier längst wieder Urwald. Er sorgt dafür, dass dieser Ort bewohnbar bleibt.
Der Friedhof ist riesig, jedenfalls für eine Stadt von früher 5.000 und heute vielleicht noch 600 Einwohnern. Die Grabsteine sind schlicht, ohne die in Südamerika üblichen Ornamente. Dazwischen einfache Holzkreuze. Die meisten ohne das Geburtsdatum des Toten, viele sogar ohne Namen. Das sind die Gräber der Arbeiter, die beim Bau Fortlandias ums Leben gekommen sind, sagt Guilherme.
Jeden Tag ist einer gestorben. Hier, zum Beispiel, 31.8. Noch einmal, der 31.8. Die beiden sind am selben Tag gestorben. 6.9., 11.9., alle im Jahr 1929. Die Leute sind an Schlangenbissen gestorben, an Gelbfieber, Typhus oder Malaria, den Krankheiten des Dschungels.
Wie viele Menschen Henry Fords Traum von der Eroberung des Dschungels mit dem Leben bezahlt haben, ist nicht bekannt. In seinem Buch schreibt Greg Grandin, dass allein im Jahr 1929 90 Tote auf dem Friedhof begraben worden seien und im Jahr darauf die dreifache Menge. Nicht mitgezählt sind Menschen, die verschwunden oder ertrunken sind, die von Jaguaren, Piranhas oder Krokodilen getötet wurden.
Hier liegen nur Brasilianer. Die Amerikaner wurden alle in den USA beerdigt.
Abends in der Puchada Americana. Guilherme Lisboa hat eine Flasche Whisky gekauft. Ein Freund kommt zu Besuch, Wagner Ribeiro. Wagner ist Historiker. Er ist in Fortlandia aufgewachsen und hat in Belay studiert, der Hauptstadt des Bundesstaates Pará.
Die meisten wollen nach dem Studium nicht mehr nach Fortlandia zurück, weil die sozioökonomischen Bedingungen hier schlecht sind. Ich schon. Ich will etwas dazu beitragen, dass dieser Ort aus seiner Lethargie erwacht.
In Fortlandia arbeitet Wagner als Lehrer und träumt davon, die alten Lagerhallen, in denen teils noch die Maschinen von einst stehen, in ein Museum umzufunktionieren. In ein Museum für Industriegeschichte. Aber nicht nur.
Du wirst hier niemanden finden, der schlecht über Ford spricht. Das ist unsere Geschichte, auch wenn sie nicht immer schön ist. Und die müssen wir erforschen und erzählen. Wir müssen von den Menschen erzählen, die in und für Fordlandia leben oder gelebt haben, von den Gebäuden hier. Es ist unsere Pflicht, das an künftige Generationen weiterzugeben.
Natürlich kennt Wagner Ribeiro Greg Grandins Buch über Fordlandia. Hat ihm gut gefallen, auch wenn es die Geschichte aus amerikanischer Sicht erzählt. Und klar, die Geschichte Fordlandias lässt sich lesen als Kampf zwischen Fortschritt und Bewahrung, zwischen Moderne und Natur, zwischen einem alle Fesseln sprengenden Kapitalismus und dem Regenwald im Amazonasbecken, dem größten funktionierenden Ökosystem der Erde. Ein Kampf, den Henry Ford verloren hat, mit Fordlandia als Kollateralschaden. Weil die Menschen hier zurückgelassen wurden, ohne Perspektive, ohne Zukunft. So kann man das sehen, sagt Wagner Ribeiro, aber wenn man den Blickwinkel wechselt, sieht die Sache anders aus.
In den einschlägigen Kriminalstatistiken in Brasilien kommt Fortlandia nicht vor. Wir haben weder Gewalt noch Kriminalität, Drogen, steigende Armut oder Prostitution. Wir respektieren und grüßen einander. Guten Morgen, guten Abend. Wir sagen bitte, wenn jemand etwas für uns tun soll. Das ist das Erbe von Henry Ford. Unser Erbe besteht nicht aus wirtschaftlichen Gütern, sondern aus sozialen Werten.
Die überschaubaren wirtschaftlichen Güter wird sich der Dschungel in absehbarer Zeit einverleiben. Ob die sozialen Werte auch außerhalb der Geisterstadt Fordlandia Bestand haben, muss sich dann zeigen. Henry Ford würde wohl heute staunen. Ausgerechnet ihm, der den Regenwald abholzen ließ und die Brasilianer zwangsweise umerziehen wollte, werden heute positive Werte zugeschrieben. Soziale Umgangsformen, die anderswo selbstverständlich sind. Freundlichkeit, Respekt, Ehrlichkeit. Das sagt womöglich mehr über den heutigen Zustand der brasilianischen Gesellschaft aus, als über den Unternehmer Henry Ford.
Fordlandia, eine US-amerikanische Musterstadt, sollte es werden, aber dann kam doch so das eine oder andere dazwischen. Tom Noga war im brasilianischen Amazonas in Fordlandia und er ist jetzt im Studio. Hallo.
Hallo, nach Berlin.
Tom Noga, die Reise war ja nicht ganz einfach. Muss man Fordlandia eigentlich gesehen haben?
Sagen wir mal so, wenn man sich für diese Art von Geschichten interessiert, dann finde ich schon, es ist halt ein kleiner Ort, inmitten des Nichts oder des Amazonas-Regenwaldes Wenn man da ist, dann wundert man sich auch, wieso sind die eigentlich auf die Idee gekommen, so weit ab von allem diesen Ort zu bauen.
Wie sind sie denn auf die Idee gekommen?
Das ist die gute Frage. Also man munkelt, dass es der brasilianischen Regierung darum gegangen sei, weite Teile Amazoniens zu besiedeln, sodass man da den Fortunterhändlern diese Auflage gemacht hätte. Aber das hat sich nirgendwo bestätigen lassen. Das wird aber unter den Brasilianern erzählt.
Und was wussten eigentlich die US-Amerikaner über die Lebensbedingungen im Amazonas damals, als sie Fortlandia geplant haben?
Ich denke gar nichts. Allein die Aussage von Ford, wir holzen da alles ab, bis der ganze Amazonas industrialisiert ist, zeigt ja schon vollkommene Unkenntnis der Dimensionen alleine schon. Ja, die sind einfach da hingegangen, haben gedacht, die machen das so wie in Michigan, bauen da so eine kleine Stadt, alle finden das gut. Von Krankheiten, denke ich, war da auch überhaupt nichts bekannt. Es gibt ja auch die Geschichte einer der Aufseher, der hat da 4 Kinder verloren. Die alle den Krankheiten des Dschungels, wie Guilherme es so schön sagte, zum Opfer gefallen sind.
Woher haben die eigentlich überhaupt Medikamente bekommen und auch die Lebensmittel? Da ist ja auch die Rede davon, dass ja also die Brasilianer sollten ja dann eben US-amerikanische Kost genießen. Wo kam das her?
Also Tiere haben sie sich da gehalten, auch geschlachtet außerhalb der Stadt. Aber die sonstigen Lebensmittel kamen aus den USA. Die haben sich zum Beispiel eingemachte Pfirsiche, also in Dosen, dahin schicken lassen, in rauen Mengen. Und da muss man sich halt auch mal vorstellen, also Flug war ja damals noch nicht so einfach.
Eben.
Ja, dann geht es halt mit dem Schiff mal eben die Küste runter und dann rein nach Santarém. Und von Santarém aus, da können ja die großen Schiffe nicht mehr fahren. Dann wird das noch einmal umgeladen und dann ist man nochmal, also wenn man mit der normalen Fähre fährt, an die 20 Stunden unterwegs. Da kann man natürlich auch nichts Frisches dahin schaffen. Ist halt der nächste Punkt.
Jetzt war das Unternehmen Henry Ford ja schon ganz schön dreist, ne? Also ausschließlich hat da ja gezählt der Profit und alles, was wir heute so als interkulturelle Bemühungen sehen, das gab es ja überhaupt nicht mal im Ansatz. Tom Noga, Sie sind ja jetzt wirklich viel gereist in Ihrem Leben, sind so ein sogenannter Reisejournalist. Ist das jetzt eigentlich ein krasses Beispiel oder ist es eines von vielen? Wie bewerten Sie das?
Ich denke, es ist beides. Also, dass man wirklich da hingeht und eine Stadt aus dem Boden stampft, ja, und im Prinzip die Lebensbedingungen aus den USA dorthin exportiert und sie dort implementiert. Das ist sicherlich außergewöhnlich. Also mir ist kein anderes Beispiel dafür bekannt, wo etwas in dieser Dimension gemacht worden ist. Aber ja, amerikanische Firmen, United Fruit Company zum Beispiel, sind ja ausgeschwärmt nach Mittelamerika. Und die nördlichen Teile Südamerikas, kann man ja bei Gabriel Garcia Marquez nachlesen, haben da ihre Bananenplantagen und Ähnliches aufgezogen. Und das war ja eine ähnliche Sache. Natürlich haben sie dort keine Städte aufgebaut, aber letztlich ging es ja auch darum, da möglichst viel zu pflanzen, möglichst zu exportieren und viel Geld zu verdienen. Ich finde, es gibt aber auch noch eine Parallele zu der Politik in den USA, wie sie in den vielleicht letzten 40 Jahren war. Die Putsche zum Beispiel von der CIA gesponsert gegen Salvador Allende. Oder auch der Golfkrieg, dass man da hingeht und sagt, wir entfernen Saddam und dann schreien alle, hey super, wir haben Demokratie. Das zeugt ja auch von einer totalen, erstmal Dreistigkeit, wie Sie sagten, Skrupellosigkeit, aber auch von einer kompletten Unkenntnis von anderen Ländern und den Lebensbedingungen dort und den kulturellen Bedingungen.
Mir fällt auch noch der Panama-Kanal übrigens dazu ein. Da gab es ja auch jede Menge Versuche und schlussendlich ja auch geglückt. Aber da sind so viele Menschen ums Leben gekommen und schlussendlich gab es dann diese US-amerikanische Enklave, wo ja auch also unter Bedingungen gelebt wurde, wo alles eingeflogen wurde und so weiter. Hat man jetzt aus dieser Pleite eigentlich irgendetwas gelernt?
Die Frage ist so ein bisschen, wer ist man? Wenn sie darauf abzielt, ob so etwas heute noch einmal vorkommen könnte, würde ich sagen, nein. Einerseits ist das Wissen über entlegene Gegenden auf der Welt zu groß. Und selbst wenn man es nicht weiß, kann man es eben schnell recherchieren oder man kann irgendwo Mails hinschicken und Leute beauftragen, die Recherchen für einen zu machen. Das geht ja heute viel einfacher. Und das Zweite ist, denke ich, dass dieses ganze Konstrukt, also eine Firma, ein multinationaler Konzern, oder damals war es ja noch kein multinationaler Konzern, aber heute wäre es ein multinationaler Konzern, kontrolliert sämtliche Rohstoffe, baut Siedlungen für die Arbeiter, in denen die Arbeiter dann nach einer bestimmten Art und auf eine bestimmte Art und Weise leben müssen. Das ist ja sowas von gestern. Heute würde ein multinationaler Konzern noch eher hingehen und sagen, ich entledige mich dieser Kostenfaktoren. Ob das jetzt Menschen sind, ob das Produktionsmittel sind, ob das Rohstoffe sind. Heute würde man das doch outsourcen und sich am liebsten, es ist möglichst billig zu bekommen und sich ansonsten nur auf die Pflege der Marke zu konzentrieren.
Danke, Tom Noga, dass Sie sich, im Übrigen 6 Stunden waren das, ne, auf dem Schnellboot nach Fortlandia haben schippern lassen für uns. Danke dafür auch.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.